Wir sagen immer gerne, skalieren ist nicht schwierig.
Heute spreche ich mit Nikolai Ladani, dem deutschen Herausgeber des Buches Scaling Up. Er ist als langjähriger Unternehmer, Unternehmensberater und Coach ein absoluter Experte für Wachstumsunternehmen.
Ich weiß gar nicht mehr, wie viele Leute wir haben, weil wir in den letzten Jahren über 1000 Unternehmen begleitet haben.
In dieser Episode gibt er uns einen ausführlichen Einblick in das Scale-Up Framework und wir besprechen nacheinander dessen vier zentrale Bausteine: People, Strategy, Execution und Cash. Außerdem haben wir ein Angebot an alle HörerInnen, denn mit dem Code SNOX20 bekommt ihr 20% im Shop auf die beiden Bücher von ScaleUp. Einfach hier klicken unter shop.scaleup.de. Herzlich willkommen im Podcast, Nikolai. Es freut mich sehr, dass du heute da bist.
Danke,
ich habe viel schon von dir gelesen, so kann man es vielleicht am besten sagen, und auch viel über befreundete Unternehmer gehört. Über einige wirst du heute vielleicht auch ein bisschen sprechen und über deine Methoden. Ich glaube, es wird sehr interessant. Ich würde gerne ein bisschen über dich sprechen und was du da ins Leben gerufen hast seit 2015. Und dann wollen wir heute, glaube ich, auch ein paar Praxistipps schon an die Hand geben.
Sehr gern.
Mit Scale Up. Was würdest du in drei Sätzen sagen, was ihr da eigentlich macht, was du machst? Wie sehen eure Produkte aus?
Ich habe da eine lustige Analogie. Es gibt ja diesen Kampfsport Krav Maga. Und Krav Maga ist ein israelischer Kampfsport, wo sie die Best Practice aus allen Kampfsporten in einem System zusammengefasst haben. Letztendlich haben wir das Gleiche mit Unternehmertum gemacht. Das heißt, wir haben all die Best Practices aus all den ganzen Büchern zusammengefasst, in einem kohärenten Buch zusammengefasst, in einem kohärenten System zusammengefasst. Und wir sagen, Scale-Up ist eigentlich das Krav Maga für Unternehmertum und für den Prozess, wie du aus dem Unternehmen, 10, 20 Mitarbeiter, dann was baust, was nachhaltig ist.
Und an wen richtet sich das? Also wir sind jetzt bei Snox Halting, sind wir 30 Leute oder kommen gerade so Richtung die 30 Leute. Bei Snox sind wir um die 90 Leute. Dann haben wir viele Unternehmen, die wir betreuen, die sind zwischen 3 und 500 Leuten, richtet sich's an alle oder würdest du sagen, es gibt Unternehmen mit bestimmten Problempunkten und genau für die ist das was?
Ist für uns weniger eine Frage der Problempunkte, sondern eher die Frage der Unternehmensphase. Es gibt wahnsinnig viel Unterstützung in Deutschland oder auch hier im Umfeld rund um das Thema Incubation, die erste Phase, wie kriege ich einen guten Product Market Fit hin? Und wir sagen immer gerne, jeder kann ein Startup gründen und ich kann eigentlich gut ein Unternehmen aufbauen, so bis 10, 20 Mitarbeiter. Das kriege ich noch gut alleine gehandelt. Aber wenn ich dann echt durchstarten möchte, wenn ich dann skalieren möchte, dann brauche ich ein Framework, dann brauche ich Know-how. Und das ist genau, wo wir ins Spiel kommen. Und wir sagen immer gerne, die Phase, die wir abdecken, ist all dieses Thema zwischen 10, 20, 30 Mitarbeitern bis 3 bis 500. Das ist so der Peak, weil es da noch darum geht, dass du Tipps, Tricks, Tools brauchst, die du sofort umsetzen kannst, weil es vielleicht noch keinen Aufsichtsrat gibt oder noch keine Mitarbeitervertretung, wo es dann irgendwann bei Konzernen schwieriger wird. Das ist nicht unser Game. Aber dieses Game, wo das Eigenkapital am Tisch sitzt, der Unternehmen am Tisch sitzt und sagt, ey, geile Geschichte, das setzen wir jetzt um, das ist unser Bereich.
Und wie macht ihr das konkret? Also du hast heute Bücher mitgebracht. Ich glaube, das ist so ein bisschen euer Einstiegsprodukt. Das kennen auch, glaube ich, ganz viele. Ja. Also ich glaube, ich würde mal sagen, in 7 von 10 Startups, in die man in Deutschland reingeht, findet man ein orangenes Buch im Regal.
Ja, freut mich sehr. Genau, also der Einstieg ist oft übers Buch. Da lernen uns die Leute kennen und finden auch schon mal wahnsinnig viel Know-how. Und viele Leute schaffen es auch gut, das Know-how in der Firma zu implementieren rein mit den Büchern. Weil es uns auch wichtig ist, dass wir bei allem, was wir tun, auch einfach freigebig sind mit dem Know-how. Problematik ist vielleicht dann oft, dass der Schweinehund natürlich dazwischen kommt. Und deshalb haben wir 2 dominante Produkte. Das eine sind Online-Produkte, wo wir eine Online-Learning-Journey haben mit diversen Varianten von physischen Interaktionen. Kannst du irgendwie Calls machen. Aber vor allem gehen wir dann in die Offline-Varianten, wo wir 2 Themen haben. Das eine ist die Masterclass. Das ist ein recht exklusives Programm. Da sind letztendlich 10 Unternehmerteams gemeinsam unterwegs, kriegen von uns sehr starkes Learning, aber vernetzen sich auch untereinander. Und unser Fokus ist vor allem...
Ist das vor Ort?
Ja, das ist in Präsenz, genau. Und unser Fokus ist vor allem auf das Lernen im Team. Weil skalieren heißt irgendwo ein Unternehmen aufzubauen, welches funktioniert, wenn ich nicht da bin. Jetzt sind wir Unternehmer oft total passioniert, aber schlecht darin, unser Know-how an die Kollegen zu übertragen. Und deshalb ist es so wichtig, dass ich all diese Tipps, Tricks, Tools, diese Spielzüge wie im Fußball oder wie im Sport, dass wir die als Team lernen. Und deshalb arbeiten wir ausschließlich mit Teams. Das heißt, in der Masterclass sitzen dann, stellt euch vor, da ist ein großer Tisch oder ein großer Raum mit 6 runden Tischen oder 10 runden Tischen und an jedem runden Tisch sind 4 bis 6 Leute von einem Team. Und die Teams kriegen dann Know-how von uns, können das sofort anwenden und pitchen sich dann auch gegenseitig ihre Ergebnisse. Das heißt, du kriegst schon mal Feedback von den Kollegen. Und dann haben wir noch Accountability Groups, wo wir die Leute miteinander vernetzen. Das ist so ein bisschen die Masterclass. Und das andere ist das In-House. Bei dem In-House-Programm begleiten wir letztendlich ein Team durch einen Coach. Das heißt, wir können komplett auf die Bedürfnisse der Teams eingehen, auf die konkreten Fragestellungen. Und da sind wir letztendlich, am ehesten sind wir verwandt mit Leuten wie Pep Guardiola oder Jürgen Klopp. Das heißt, wir sind nicht die Coaches, die nur Fragen stellen und irgendwie nur Anregungen geben, sondern wir sind in erster Linie sowas wie ein Jürgen Klopp, der vielleicht einfach mal sagt so, ey, ist kacke, das müssen wir so machen. Klar machen wir kenntlich, wann spreche ich als Unternehmer und wann vielleicht als Coach. Aber es gibt vielleicht auch Situationen, wo eine klare Ansage wichtig ist. Vielleicht gibt es auch Situationen, wo wir sagen können, hey, aus meiner Unternehmererfahrung ist es vielleicht günstiger, das zu machen. Und was uns, glaube ich, von sehr vielen unterscheidet, eigentlich von allen unterscheidet, das ist, dass bei uns alle Coaches selber Unternehmer waren. Und das ist der große Unterschied, weil ich glaube, wenn ich einmal zum Beispiel Löhne vom Privatkonto bezahlt habe, dann habe ich einfach einen anderen Drive. Dann habe ich ein anderes Rückgrat. Ich gehe anders an die Themen ran. Und das ist das, worauf wir achten, dass alle unsere Coaches selbst Unternehmer sind und wir dann auf Augenhöhe sprechen. Dass du weißt, ey, da ist nicht einer, der Blabla macht, sondern dass einer, okay, der kennt die Phasen.
Wie viele Berater habt ihr denn oder wie groß ist euer Gesamtteam?
Wir sind mittlerweile 50 Leute.
Also genau in der richtigen Phase für euch selbst eigentlich.
Ja, genau, richtig. Und ich muss auch gestehen, wir nutzen unsere ganzen Frameworks selber sehr. Und ich muss gestehen, dass es auch anstrengend ist manchmal, aber er trotzdem sehr viel mehr bietet. Und es ist für mich interessant zu sehen, aus der Selbstnutzung die ganzen Tools von innen nochmal zu erkennen. Und dann lerne ich wahnsinnig viel, was ich auch wieder in den Teams weitergeben kann.
Was ist eure, das finde ich nämlich ganz spannend, typische Customer Journey quasi von den Unternehmen, die ihr beratet? Steigen die meisten mit dem Buch ein und machen dann eine Masterclass und gehen dann in das One-on-One-Coaching mit euch? Oder ist es eigentlich komplett unterschiedlich?
Es ist eigentlich eher komplett unterschiedlich. Die meisten von uns kommen eigentlich über unsere Marketing-Funnels entweder direkt in die Masterclass oder direkt in das In-House. Und wir selber sind gerade dabei, auch nochmal zu schauen, wie können wir die Strecke davor mit einer leichteren Produktstrecke aufbauen. Aber in der Form so eine krasse Produktjourney, die vollkommen durchdesignt ist, das haben wir noch nicht. Sind wir gerade dabei, das aufzubauen. Und für uns sind aber eher so diese sehr starken Inhouse-Themen das, wo wir auch den größten Mehrwert bieten können.
Wem habt ihr denn schon Mehrwert geboten? Ich habe mal ein bisschen auf eure Webseite geschaut und ich glaube, da gibt es ja den einen oder anderen sehr spannenden Case, der auch schon hier im Podcast war. Vielleicht kannst du da mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern.
Ja klar, gerne. Also mittlerweile ist es so, ich weiß gar nicht mehr, wie viele Leute wir haben, weil wir in den letzten Jahren über 1000 Unternehmen begleitet haben. Das sind Leute wie Roadsurfer, Lampenwelten, Home24, Purelei oder jetzt im E-Com-Bereich Benuta oder vielleicht auch Turbogrün, Pickerwood, also wahnsinnig viele Sachen. Und das sind alles eben Unternehmen mit starken Unternehmerpersönlichkeiten, die irgendwo gemerkt haben, okay, wir kriegen den Laden gut auf 20, 30 Leute und dann wird es irgendwann mühsam. Ich habe selbst keine Zeit mehr. Ich bin überfordert, systematisch eine zweite Führungsebene aufzubauen. Ich habe kein Leben mehr.
Alle Themen kommen doch irgendwo bei mir an, ne?
Richtig, genau. Und ich bin der Engpass. Und dann ist die Frage, wie komme ich da raus? Dann lese ich diese ganzen Bücher und die ganzen Bücher sind ziemlich schlau, also die anderen eben. Und da habe ich irgendwie das Buch von Elon Musk und der sagt, du musst es so machen. Und ich bin am Ende überfordert und mache es so wie vorher. Und das ist genau der Moment, wo es günstig ist, in ein Framework überzugehen, wo ich mal anfange, mein Team auf die gleiche Sprache zu eichen. Ehrlich gesagt, ich würde gar nicht sagen, dass unser Framework jetzt der beste ist. ich finde den gut. Aber das Wesentliche ist, dass wir auf ein Framework aufbauen. Weil wenn ich mit dem Framework anfange, mein Unternehmen systematisch aufzubauen, führt das dazu, dass plötzlich alle Kollegen in die gleiche Sprache reinkommen, das gleiche Verständnis haben und wir rauskommen aus dem Bullshit-Bingo. Weil das ist ja ein bisschen das Problem. Wir sind alle super eloquent, können über USP sprechen, über Kack, über was auch immer. Aber was es dann konkret bedeutet, das verwässert sich dann im Gespräch. Und hinterher rödeln wieder alle und kommen nicht voran.
Ich finde dieses One-to-One, wie nennst du es?
In-house.
In-house, ja. Genau. In-house. Ich finde es super spannend. Wie lange arbeitet man durchschnittlich mit euch zusammen? Also wie ist es oft auch manchmal nur eine 8-Wochen-Phase? Oder geht es dann auch oft, dass ihr wirklich so über 3-4 Jahre begleitet? Weil du hast jetzt zum Beispiel gerade Purelay genannt, kommen ja, ja auch hier aus Mannheim. Und Purelay ist ja, glaube ich, in so einer Scale-Up-Phase, seit wir sie auch kennen, seit eigentlich, Fun Fact, wir haben im gleichen Monat gegründet, beide in Mannheim, im August 2016. Deswegen feiern wir auch immer gleichzeitig hier in Mannheim unsere Geburtstage. Aber Purelay ist eigentlich, seit wir sie kennen, nämlich seit 2017, eigentlich ja genau in dieser Scale-Up-Phase und auch von der Mitarbeitergröße die ganze Zeit da drin. Begleitet ihr die dann zum Beispiel auch über 5 Jahre?
Ja, absolut. Purelay wird von meinem Kollegen Markus begleitet. Markus hat mit denen 2017 mit Alisa, Freddy und Etienne angefangen zu arbeiten und sind permanent dabei, weil es ist ja am Anfang schon sehr stark, dass wir die Leute sind, die das Know-how in die Organisation reinbringen, die Tipps, Tricks. Und mit der Zeit migrieren wir dann in eine andere Rolle, wo wir halt die Unternehmen wahnsinnig gut kennen, auch auf Augeshöhe und so sind mit den Unternehmern, also sehr nah. Und dann haben wir auch die Fähigkeit, viel stärker auch Prüfstein, Sperringspartner für alle im Führungskreis zu sein. Das heißt, im Regelfall arbeiten wir so 2-3 Jahre mit den Teams zusammen und einige 6-7 Jahre, andere 1-2 Jahre. Das ist aber so mal, der Peak ist momentan eher so bei 24 bis 36 Monate.
Ich würde super gerne ein bisschen inhaltlicher nämlich noch reingehen.
Gerne.
Und auch in der Vorbereitung hast du uns ja 4 große Themen mitgegeben, an denen ihr arbeitet, was ja, glaube ich, euer Framework dann auch ergibt. Und hast schon mal genannt, was denn eigentlich die entscheidenden, grundlegenden Fragen zu jedem Bereich sind.
Ja.
Und genau da würde ich gerne mit dir drüber sprechen, weil ich habe mir die durchgelesen und das sind wirklich Fragen, wo man bei der einen oder anderen Frage wirklich ein bisschen schluckt. Das sind die gehen schon sehr tief, wo man dann direkt denkt, oh ja, das ist eine gute Frage. Und wenn ich die ganz ehrlich beantworte, dann merke ich, glaube ich, direkt, dass ich Hausaufgaben habe.
Ja.
Der erste Bereich, den ihr euch auch mit anschaut, oder einer von den 4, korrigiere mich, wenn ich ihr irgendwas Falsches sage, ist People.
Ja.
Was versteht ihr unter People und welche Fragen sollte man sich eigentlich stellen oder an was arbeitet man da konkret?
Da gehe ich gern drauf ein. Ja. Zuvor würde ich vielleicht noch mal kurz eingrenzen, was heißt eigentlich Skalierung? Und was ist eigentlich das Ziel, das wir verfolgen mit all dem, was wir tun? Wir sagen, unser Ziel in allem, was wir tun, ist, ein Unternehmen aufzubauen, welches funktioniert, wenn du nicht da bist. Und dafür braucht es 3 Grundsätze, Führungsgrundsätze. Und die 3 Führungsgrundsätze heißen für uns, ich muss ein Unternehmen aufbauen, welches scalable ist. Was heißt denn scalable? Scalable heißt, dass wenn ich ein Unternehmen aufgebaut habe, funktioniert es am Anfang saugeil, weil wir alle Hacks können. Aber ein Unternehmen, welches auf Hacks aufgebaut ist, funktioniert nicht in der Skalierungsphase. Aber wir lieben diese Hack-Phase, weil wir zu jedem Problem eine Lösung bekommen. Aber die Unternehmen sind nicht scalable, weil wenn du einmal krank bist oder wenn ich krank bin, weiß niemand, wo die Passwörter sind und der Laden steht. Das zweite ist, es ist günstig, sich zu leiten von dem Gedanken, führt das, was ich tue, auch dazu, dass das Unternehmen investable wird. Investable heißt, ich möchte ein Unternehmen aufbauen, welches ein Ziel über meinen Exit hinaus hat. Das heißt, dass ich von vornherein klar denke, was ist eigentlich der Hidden Champion, der ich werden möchte in irgendeiner Nische, dass mir das klar ist. Weil ein Investor, wenn ich mal einen Exit machen möchte, möchte die Story kaufen, wenn er das Unternehmen übernommen hat. Und die muss ich als Unternehmer bereits vorbereiten. Das heißt investable. Und das dritte ist das Ziel oder die Maßgabe, ein Unternehmen aufzubauen, das sellable ist, verkaufbar. Verkaufbar, sellable heißt nicht, ich muss verkaufen, aber ich möchte verkaufen können. Und mit sellable heißt, meinen wir vor allem, dass ich ein Unternehmen aufgebaut habe, wo ich als Gründerteam überflüssig und redundant bin. Das heißt, all diese Tools, die wir anbieten, die wir in die Teams reinbringen, haben das Ziel, das Unternehmen scalable, investable und sellable zu machen. Jetzt ist natürlich die Frage, wie esse ich einen Elefanten Scheibe für Scheibe? Und deshalb haben wir gesagt, es gibt so vier große Bereiche, mit denen wir uns beschäftigen müssen, um dieses Ziel zu erreichen, nämlich People, Strategy, Execution und Cash. Und die Frage, die wir uns stellen müssen, um eine Idee zu bekommen, in welchem der vier Bereiche muss ich denn anfangen, zum Beispiel im Bereich People ist, würde ich jeden mit Enthusiasmus erneut einstellen? Und das ist für viele Leute echt schon eine harte Frage, weil du denkst dann an dein Team, denkst du so, wow, eigentlich würde ich nicht jeden mit Enthusiasmus erneut einstellen.
Die Frage ist so gemeint aus der Retrospektive. Also ich kenne die Leute jetzt schon, die in meinem Team sind, und würde ich die jetzt nochmal genauso enthusiastisch einstellen wie am Anfang?
Richtig. Ja, oder mit Blick auf die aktuelle Situation des Unternehmens würde ich jeden erneut mit Enthusiasmus einstellen. Unabhängig dessen, wie sie früher waren oder wie sie in der Zukunft waren. Und das ist eine Frage, die führt dann dazu, dass ich vielleicht denke, nee, ich würde nicht jeden erneut einstellen. Das heißt jetzt nicht sofort, dass wir entlassen müssen, sondern eher uns die Frage stellen müssen, wie kommt es dazu, dass ich eine Situation erschaffen habe, wo ich nicht mal jeden erneut einstellen würde? Habe ich vielleicht an den falschen Orten nach den falschen Prädikaten in den Leuten gesucht? Habe ich vielleicht mich von Themen blenden lassen im Einstellungsprozess? Weil gerade wenn ich sozusagen aus der Startup-Phase komme, so sagen wir mal bis 1, 2, 3 Millionen Euro Umsatz, 10, 12 Mitarbeiter, ist es ja oft so, dass ich als Individuum einen Laden halten kann und dann nach den absoluten Performern suche, die super produktiv sind. Und das sind manchmal vielleicht Kollegen und Kolleginnen, die spezielle Charaktere sind. Das sind dann super Performer, die leisten was, aber in dem Soziogefüge, in dem Team, sind das schwierige Charaktere. Skalieren heißt, ein Unternehmen aufzubauen, welches funktioniert, wenn ich nicht da bin. Das heißt, ich merke irgendwann, shit, ich kann nicht nur auf die Produktivität achten, ich muss auf die Kultur achten. Ich muss auf die Wesen achten, auf die Core Values, wie wir das nennen. Und dann merke ich, okay, mit Blick auf die jetzige Situation, ich habe zu viele Leute eingestellt, die reine Performer sind, aber eigentlich nicht ticken wie ich. Und dann merke ich, das wird schwieriger. Und dann muss ich halt umdenken. Und dann ist die erste Erkenntnis, wo wir immer darauf hinweisen, schau, dass du siehst, dass die Kultur, die die Leute mitbringen, wichtiger ist als die Performance. Weil wenn ich Leute aus der ähnlichen Kultur habe, die ähnlich ticken wie du, die irgendwo einen eigenen, den gleichen Vibe haben wie du, die kannst du dann alleine lassen, wenn sie arbeiten. Die kriegen auch ihre Lösungen hin. Und das ist das, was viele Leute zu spät erkennen. Und dann Leute einstellen, die eher den Laden sabotieren. Und solche Sachen. Das heißt, genau. Und dann geht es auch darum, wie ist mein Einstellungsprozess, wo suche ich nach den richtigen Leuten, um den Bereich People hinzukriegen.
Spannend. Und ich glaube, das sind auch sehr viele Themen, und bei denen man eigentlich die Antworten oft schon in sich trägt, aber sich die Fragen stellt, ne? Also wir hatten das auch ein paar Mal natürlich, also das passiert ja automatisch, wenn man irgendwie, bis mittlerweile zusammen hier im Unternehmen 130 Leute, und da passiert es natürlich, dass man irgendwie das ein oder andere Mal nicht zusammenpasst oder gerade am Anfang. Wir haben alle BWL studiert, aber so richtig an die Hand geben tut jetzt natürlich niemand, der dann sagt, darauf musst du achten, wenn du jemanden einstellst, weil das kann, glaube ich, eine Uni auch manchmal gar nicht in dem Sinne, weil die Leute müssen zu dir passen und sie können dir irgendwie nur ganz allgemeine Tipps geben. Und ich habe irgendwann zum Beispiel für mich beschlossen, dass ich nur noch Leute einstelle, und das war, glaube ich, vorher oft so, auch gerade in unserer Kultur, einfach so, man braucht keine Ausbildung mehr, man braucht nur den Drive, und dem möchte ich auch gar nicht widersprechen, aber für mich war das so ein Learning im letzten Jahr, dass ich gesagt habe, ich will nur noch Leute einstellen, mir geht es nicht darum, welche Berufsausbildung oder Studium sie gemacht haben, man braucht bei mir auch kein Masterstudium, aber ich möchte, dass eine Berufsausbildung abgeschlossen ist, weil ich immer dann irgendwann das Muster erkannt habe, wenn jemand keine Berufsausbildung abgeschlossen hatte, dass oft der Drive gefehlt hat, sich selbst in Themen einzuarbeiten, wenn es nicht mehr so spannend gerade ist oder wenn es schwierig wird. Ja. Und das haben wir, glaube ich, alle in der Ausbildung und im Studium mal gehabt, dass man denkt, ich habe gar keinen Bock. Es macht mir gerade gar keinen Spaß, aber ich schreibe halt übermorgen die Prüfung. Und wenn ich das Gesamtstudium hier bestehen will, dann muss ich da durch.
Ja.
Und kann natürlich sein, dass mein Rückschluss komplett falsch ist und damit gar nichts zu tun hatte. Aber das war vielleicht so ein Thema, das, was du gerade angesprochen hast, was ich so in den letzten zwei Jahren gelernt habe. Und ich könnte mir vorstellen, wenn ihr ein bisschen früher die Frage gestellt hättet, wäre ich früher drauf gekommen, anstelle erstmal zu dem Punkt für mich selbst zu kommen, wo ich gedacht habe, nee, eine Ausbildung, mir geht es nicht um den Inhalt, aber mir geht es darum, dass man sich mal durch Themen durchgebissen hat, auch wenn es vielleicht gerade nicht so viel Spaß gemacht hat.
Finde ich total spannend, weil ich höre das ja mit sozusagen Scale-Up-Ohren. Und wenn du sagst, hey, ich achte darauf, dass die Leute mal was, das Studium zu Ende gebracht haben, dann leite ich davon ab, aha, Romy, für dich scheint es sozusagen wichtig zu sein, entweder, dass die Leute sich durchbeißen können oder dass sie Sachen zu Ende bringen. Was ist denn von den beiden das Wichtigere für dich?
Das zu Ende bringen.
Richtig, das hatte ich auch so ein bisschen die Intuition. Wir würden jetzt als ersten Core Value sagen, hey, bei Romy ist zu Ende bringen das wichtige Prädikat. Und dann würde ich schauen, dass du ganz bewusst vielleicht auch in den Funnels auch früh sagst, ey, ich suche Leute, die sind krasses Zu-Ende-Bringer. Was du zu Ende gebracht hast, ist eigentlich vollkommen wurscht. Es kann ja auch sein, dass du gesagt hast, ey, oder dass ich bei dir im Interview sitze und sage, okay, das Studium habe ich vielleicht nicht zu Ende gebracht, aber ich war im Tennisclub und ich habe die Jugendmannschaft aufgebaut und ich habe sie von 20 auf 300 Leute hingebracht und ich war echt super zufrieden.
Genau, das ist der Punkt. Weil, und da hinterfrage ich mich ja selbstkritisch, ne? Ist da wirklich so die Korrelation da zwischen dem Studium und was zu Ende bringen? Es ist für mich einfach nur der erste Indikator gewesen. Aber genau das, was genau. Du sagst, ich möchte ja auch nicht direkt sagen, du hast das Studium nicht zu Ende gebracht, dann stelle ich dich nicht ein, auch wenn ich begeistert bin, sondern es war einfach meine erste Intention irgendwann, dass ich dachte, wenn man dann sieht, okay, die Person hat kein Studium oder eine Ausbildung zu Ende gebracht, und man sieht, da wurde immer die Sachen wieder abgebrochen und man merkt das dann auch im Arbeitsalltag, dass man eher dann den Rückschluss zieht und denkt, nee, das ist mein Core Value, so wie du sagst, ja. Und ich brauche jemand, der die Sachen zu Ende bringt.
Werbung. Vor 4 Jahren war ich in Frankfurt im WeWork. Wirklich jede Woche, einmal die Woche, um einfach hier aus diesem ganzen Snockspot rauszukommen. Dann weiß ich noch genau, da stand ich an der Theke, hab mir ein Wasser genommen. Und dann kam so ein langer Typ zu mir und sagt, ey, du bist doch der Johannes von Snocks. Und ich war so, okay, eigentlich will ich gerade konzentriert arbeiten, aber lass mal kurz labern. Und es war der liebe Jan Lütje. Er war Recruiter für Investmentbanken, um da, sage ich mal, die ganzen A-Player zu finden, die den ganzen Tag nur traden. Und wir haben uns auf Anhieb krass verstanden. Und Jan hat zu mir gesagt, ey, er will aus dieser ganzen Bankenbubble rausgehen und will jetzt in die Startup-Welt. Wir haben dann angefangen, zusammen zu arbeiten und 4 Jahre später, spulen wir ein bisschen vor in der Geschichte, Stand heute haben wir, ich glaube, 14 oder 15 Leute bei Snocks. Also über 10% unseres gesamten Unternehmens hat dieser Jan Lütje mit seiner Firma Start-to-Finish eingestellt. Und nicht nur bei uns, sondern in unserem ganzen Netzwerk Freunde, egal bei Purelay und die ganzen anderen krassen E-Commerce-Unternehmen, da ist wirklich immer Jan, den ich empfehle. Also wenn ihr eine Stelle schon lang ausgeschrieben habt und einfach nicht die richtigen BewerberInnen findet oder ihr sagt, fuck, diese Stelle ist gerade so wichtig für uns, zum Beispiel wie bei uns, HR-Team, die suchen wir seit 6 Monaten, die brauchen wir einfach. Dann würde ich euch immer empfehlen, mit einem Headhunter, mit einem Recruiter extern zusammenzuarbeiten. Obwohl wir jemanden Vollzeit für Recruiting haben, kriegen wir da immer wieder neue Impulse und Jan und sein gesamtes Team, der Steffen, der Flo und so weiter, hilft uns dabei, da wirklich erfolgreich zu sein und die richtig geilen Leute zu besetzen. Wie ich ja intern auch immer sage, it's a fucking people game. Ob wir mit Snocks jetzt von 70 auf 100, 200 Millionen kommen, liegt am Ende des Tages nur an den Menschen, die bei uns arbeiten. Und dabei hilft uns Start-to-Finish der liebe Jan. Deswegen vielen Dank, Jan, für die ganzen vielen tollen Leute. Ob es ein Arne ist, Edwin, die alle kamen über Start-to-Finish. Also wenn ihr Bock habt, mit Start-to-Finish zusammenzuarbeiten, einfach diesen originellen Namen Jan Lütje bei LinkedIn eingeben, im Schreiben. Und dann werdet ihr schon bald einen Termin mit ihm haben und die richtigen Personen für euer Unternehmen finden. Werbung Ende.
Wir sagen immer gerne, skalieren ist nicht schwierig. Skalieren heißt einfach, dass ich jeden Aspekt meines Unternehmens in Worte fasse, weil du unbewusst wahnsinnig viel richtig machst. Und ich finde es total genial, dass du sagst, ey, unbewusst habe ich das Thema, ich schaue, ob die Leute mal das Studium zu Ende oder die Ausbildung zu Ende gemacht haben. Ich würde jetzt gucken, was ist eigentlich der Driver dahinter? Das Destillat. Weil du dann letztendlich das herausschälen kannst und dann jemand anders sagen kannst, wenn du jemanden einstellst, wir suchen nach dem Prädikat Zu-Ende-Bringer. Und dann kannst du auch anfangen, plötzlich den Recruiting-Prozess zu delegieren. Und genauso wie du eine Grundüberzeugung hast, nämlich wir sind bei uns Zu-Ende-Bringer, gibt es vielleicht noch 3 weitere oder 4 weitere. Und wenn du, oder die meisten Unternehmen haben so 4, 5 Prädikate, wo du sagst, ey, das sind eigentlich so die Grundüberzeugungen, die uns ausmachen in der DNA. Und wenn du die herausgeschält hast, können wir anfangen, auch den Recruiting-Prozess zu delegieren an jemand anders, aber dann auch wirklich Funnels aufbauen. Bei Roadsurfer, die wir auch begleiten, die haben zum Beispiel ziemlich coole Core Values. Unter anderem haben sie zwei Core Values, die vermeintlich gegensätzlich sind. Nämlich die sagen auf der einen Seite, wir haben Free Hugs, also wir sind extrem empathisch, man sieht das ja auch in der Marke, aber gleichzeitig sagen sie auch, wir sind brutale Umsetzer. Also nicht nur hands-on, sondern brutal hands-on. Und jetzt gibt es ja irgendwie aus der Logik heraus die Idee, wie geht das denn? Einerseits super empathisch und gleichzeitig brutal in der Umsetzung, das geht doch gar nicht. Aber wenn ich mir die Marke Roadsurfer anschaue, suchen die eben Leute, für die das Ganze natürlich ist, diese vermeintlichen Gegensätze in einem Charakter zu verbinden. Und davon lebt die Marke. Und ich glaube, jeder von uns hat so vermeintlich gegensätzliche Gewürze, die meiner so widersprüchlich sind, die wir aber in einer absoluten Natürlichkeit verbinden und die im Grunde auch unser Unternehmen ausmachen, die Art und Weise, wie wir arbeiten. Und bei Roadsurfer merkst du, die sind super empathisch und an der Station funktioniert alles, weil die einfach brutale Umsetzer sind.
Roadsurfer ist Markus Dickhardt,
genau,
oder?
Genau.
Das war mein allererster Chef in meinem allerersten Praktikum. Deswegen finde ich lustig, dass du das Beispiel bringst, weil ich ihn auch so kennengelernt habe.
Ja.
Also das war irgendwie vor 10 Jahren, aber das war damals schon so. Ich glaube, die beiden Prädikate hätte ich damals schon bei denen so gesehen.
Genau.
Noch eine andere Firma damals, aber ja.
Genau.
Lustig. Anderes Thema. Wir sind jetzt wir waren bei People. Mit was wollen wir weitermachen? Strategy?
Ja. Klar. Strategy ist die Frage, kannst du deine kann jeder in der Organisation die Unternehmensstrategie in einfachen Worten wiederbringen? Und da ist so ein bisschen das Thema, wir als Unternehmer, wir haben immer vielleicht eine Idee oder als Führungskreis und wir wissen, wo der Laden lang geht. Aber wir sind verdammt schwer darin und schlecht darin, unsere Unternehmensstrategie so zu formulieren, dass es jeder versteht. Und jetzt kommen wir wieder zu dem Satz zurück. Skalieren heißt, ein Unternehmen aufzubauen, welches funktioniert, wenn ich nicht da bin. Ich muss aber jeden auch wirklich befähigen, zu verstehen, wohin wir wollen und warum wir das machen, was wir tun. Es gibt viele Leute, die haben OKRs. Da hat jeder irgendwie seine Sinnhaftigkeit. Jeder weiß, was zu tun ist im nächsten Quartal. Aber oft fehlt es den Leuten klarzumachen, aus welcher Perspektive kommt denn das? Was ist eigentlich das Gedankengebäude dahinter? Wo wollen wir in 10 Jahren sein? Wo wollen wir in 3 Jahren sein? Wo wollen wir in einem Jahr sein? Weil wenn ich das jedem klar mache, was ist unsere Zielgruppe, dann ist es viel leichter für den Einzelnen, Quartalsprioritäten, OKRs mit Sinn zu leben und, wenn ich mal eine Entscheidung fällen muss, sie sinnvoll zu entscheiden. Weil letztendlich, du willst ja auch sicherstellen, dass ich auch sinnvolle Entscheidungen fälle, wenn ich nicht da bin. Und gerade dieser Fokus darauf, jedem klar zu machen, was tun wir nicht. Ich fand das so cool bei eurem Podcast mit Raik von Westwing, wie er gesagt hat, hey, es ist auch total wichtig, dass du entscheidest, was sind denn die Kunden, die du nicht bedienen willst? Weil gerade bei dem Thema Strategie kommen wir oft dahin, dass wir super erfreut sind, wenn wir ein Produkt haben, welches so geil ist, dass es für jeden super ist. Und ich treffe oft Unternehmer und Unternehmerinnen, die sagen, oh, ist so geil, für jeden so super. Und dann sage ich, hey, wenn ein Produkt für jeden super ist, ist es total schlecht. Die Unternehmen sind zum Scheitern verurteilt, weil ich gar nicht mehr targeten kann. Ich weiß gar nicht, wo ich meine Marketing-Euros ausgebe. Ich weiß gar nicht, wie ich entscheiden soll. Und deshalb ist es so wichtig, dass ich mich für eine Zielgruppe entscheide am Anfang, für eine Nische, aber die durchgängig zu gehen. Und jeder in der Organisation muss klar sein, wer ist denn diese Nische? Weil wenn ich alleine in meinem Kämmerchen sitze, kommen oft Entscheidungen, die muss ich fällen. Und da musst du sicher sein, dass ich in der richtigen Basis entscheide. Und wir haben da so ein Plakat. Vielleicht könnten wir das hier verlinken und dann verschicken an Kollegen, die das interessiert. Und das Plakat ist eigentlich die gesamte Unternehmensstrategie auf einer Seite reduziert. Und dass ich auf einen Blick verstehe, was ist das Why? Was sind die Core Values, der Purpose? Was ist eigentlich das How? Wer ist mein Kernkunde, das Nutzenversprechen, die 3-Jahres-Ziele? Und was machen wir jetzt konkret in den nächsten 90 Tagen? Das What? Und wenn ich das auf einer DIN A4-Seite zusammenschreiben kann, auf unserem Formularblatt, dann ist die Wahrscheinlichkeit total hoch, dass es jeder versteht. Und da müssen wir einfach als Unternehmer besser werden.
Wie siehst du das Thema Strategy und genau die Problemstellung, dass du sagst, okay, manchmal wissen vielleicht nicht alle im Unternehmen, was eigentlich die Vision ist, oder ist es dann irgendwie im Alltag schwer greifbar? Wie kann ich das Thema auch konkret verbessern, gerade in Remote-Kulturen? Das merke ich nämlich zum Beispiel immer wieder. Wir sitzen komplett verstreut. Ein Großteil von uns sitzt in Hamburg, ein paar sitzen hier in Mannheim, ein paar sitzen dazwischen, vereinzelt irgendwie in München, im Saarland. Und wir haben auch immer wieder Strategietage, dann kommen wir zusammen und dann rufen wir uns das alle wieder ins Gedächtnis. Aber dadurch, dass wir den Alltag oft nicht zusammen erleben und viel irgendwie dann verloren geht als Kommunikation zwischendrin,
ja,
finde ich das super schwierig, ja, dieses Strategiethema und die große Vision die ganze Zeit hochzuhalten.
Also ich höre jetzt zwei Themen. Das eine Thema ist, wie halte ich einen starken Kontakt, wenn ich keine unbewusste Kommunikation mehr habe? Das ist so das eine. Weil bei den unbewussten Kommunikationen an der Kaffeemaschine kann ich ja immer mal so ein bisschen Strategizing machen. So, ey, hast du den Kernkunden gesehen? Hast du gesehen, was die so machen? Und hast du gesehen, was die anderen machen? Das fällt ja weg. Was wir sehen, ist einfach, dass es wichtig ist, dass ich als Unternehmer ein wahnsinniger Broadcaster werde und eigentlich idealerweise jedes Meeting mit einem Reminder anfange, warum sind wir hier? Bei uns ist zum Beispiel so, wir haben für uns einen sehr starken Purpose, also ein Anliegen. Und das Anliegen heißt Empower Game Changer. Weil für uns sind all diese Unternehmen, mit denen wir unterwegs sind, Game Changer. Weil wir gerade in einem Veränderungsprozess in der Gesellschaft sind. Wir haben wahnsinnig viel Disruption und wir möchten sicher sein, dass die Teams, mit denen wir arbeiten, dass sie das Know-how und das Zeug bekommen, Game Changer zu werden. Sprich, dass wir die Zukunft zu was Besserem machen. Das heißt, in jedem Meeting, vor allem was auch die Weekly Meetings angeht, fangen wir an, dass einer von uns nochmal sagt, hey, warum sind wir heute hier? Wir sind hier to empower game changers to tackle the challenges of tomorrow. Lass uns jetzt mal gucken, dass wir jetzt mal durch unsere Weekly Agenda durchgehen. Das ist jetzt so ein bisschen, das klingt vielleicht ein bisschen wie Öl und Wasser gerade, aber dass wir immer wieder die Leute reminden, was ist denn das große kühne Ziel? Dass wir sagen, hey, wir möchten gerne 30.000 Game-Changer-Unternehmen erreicht haben bis 2030. Lass uns mal gucken, dass wir jetzt das Beste daran tun. Und wir sind jetzt gerade im Weekly-Meeting und jetzt schauen wir unsere OKRs an. Das heißt, dass wir immer commuten.
Finde ich spannend. Und ich glaube, vielleicht als kleinen Tipp, wenn ich nicht immer ich die Person sein kann bei allen Themen, weil das geht ja nicht nur ums Thema Strategy, sondern auch um Werte.
Ja.
Und noch ganz viele andere Themen. Aber es gibt in Slack, gibt so einen Slack-Bot, den haben wir installiert. Und der tut random in jede Woche einen anderen Wert nochmal ausspielen und dann alle schicken aus dem Team und nochmal erklären.
Ja.
Und weil wir nämlich auch gemerkt haben, wir waren bei einem Strategie-Meeting und im Schwarzwald mit einem Trainer und dann haben wir nochmal über unsere Werte gesprochen. Mhm. Und wir haben gemerkt, wir kommen nicht alle auf unsere Werte. Ja.
Und dann, also im Aufzählen meinst du?
Im Aufzählen, ja. Oder dann waren immer vier bewusst und gerade auch mit den neuen Leuten, die im Team waren. Und dann haben wir so ein paar, das war irgendwie vor anderthalb Jahren, dann haben wir so ein paar Methoden für uns entwickelt. Zum Beispiel haben wir einen Desktop-Hintergrund für alle automatisch eingestellt, wo die Werte nochmal draufstehen, ja, auf die wir uns zusammen committed haben. Also natürlich haben sich Leute drauf committed, die vor zwei Jahren da schon dabei waren, die wir weiter so leben und wir nicht jeden Neuen, den wir einstellen, fragen, möchtest du was an den Werten verändern?
Ja.
Aber dass man direkt am Anfang auch mitbekommt, was die Werte sind und die zwei Sachen, die wir gemacht haben und wir haben beim nächsten Mal gemerkt, ah, jetzt kann jeder die Werte, ist, dass wir diesen Slackbot haben, der uns die Werte immer wieder reinschickt und einen Desktop-Hintergrund haben, der da auch dran erinnert.
Ja. Ich habe noch eine andere Idee, wenn du meinst. Wir haben gerne die Core-Value-Trophäe. Mhm. Das heißt, das ist ein Wanderpokal, wo wir alle zwei Wochen oder einmal in der Woche einen Nachfolger suchen. Das heißt, du hast einen Wanderpokal und du bekommst den Wanderpokal, weil du mit irgendeinem Verhalten einen besonderen Core-Value-Wert im Besonderen gelebt hast. Als Eigentümer des Wanderpokals ist es dann dein Job, einen Nachfolger in der nächsten Woche zu suchen. Und die Psychologie dahinter ist eben, dass wir es nicht nur konsumieren im Sinne von der Slackbot, der sagt mir wieder ein Core-Value oder der Bildschirmhintergrund. Das ist eine gute Sache.
Sondern ich setze mich aktiv mit
richtig, auseinander. Genau. Und dann, wenn du den Wanderpokal einmal in der Woche weiterleiten lässt, hast du immer eine Person, die plötzlich jetzt mit den Core Values im Hintergrund in die gesamte Organisation reinschaut und schaut, wer lebt denn gerade einen der Core Values mit welchem Verhalten? Und wenn wir dann den Wanderpokal übergeben, sagen wir dann immer, hey, ich mandatiere die Romy, die hat das und das und das und das gemacht und das ist genau unser Core Value XY. Wir sind zu Endebringer. Und dann hast du den Wanderpokal und dann würdest du die nächste Woche weiter ihn weiterreichen. Und dadurch, dass wir eben diesen Core Value oder diesen Wert, wie du sagtest, auch verbinden mit starkem exemplarischem Verhalten, bringen wir es auf die Pragmatik runter. Weil oft haben wir irgendwie Core Values, die irgendwelche großen Worte sind, aber ohne die Pragmatik zu haben. Aber wir wollen ja gucken, jeder der Core Values steht ja für ein Verhalten, das gewünscht ist. Und dann bringen wir das auch in den Geist. Und genauso könnte man auch überlegen, sich einen Wanderpokal zu machen für zum Beispiel, was ist denn das langfristige Ziel im Unternehmen? Und dann sagen, hey, Romy, du hast letzte Woche mit deinem Verhalten hier das langfristige Ziel unterstützt.
Interessant. Sehr guter Punkt. Das integrieren wir vielleicht mal.
Cool.
Drittes Thema, Execution.
Execution ist die Frage, laufen alle Prozesse ohne Drama?
Nein, natürlich nicht, oder? Gibt's Firmen, die zu euch kommen, die sagen wirklich, mir fällt kein Prozess ein im Unternehmen, der gerade nicht läuft?
Das gibt's natürlich nirgends. Aber sag mal, es gibt schon Unternehmen, die haben weitaus weniger Drama und sind echt entspannt. Vielleicht bei dem Thema Drama. Drama heißt eigentlich, du kannst eigentlich jedes Drama-Thema ziemlich einfach lösen. Weil Drama heißt, dass irgendwo in einem Umsetzungsprozess irgendein Datensatz nicht erfasst wurde. Und du kannst jedes Drama mit einer Checkliste lösen. Das heißt, ich bin in der Auslieferung und weiß nicht, wo die Pakete hingehen sollen. Vielleicht habe ich irgendwo versäumt, früher abzufragen, was ist denn die genaue Adresse, irgendeinen Prozessschritt eingeführt zu haben. Habe ich vielleicht mal überprüft, ob die Adresse funktioniert oder stimmt. Das heißt, wenn ihr in der Umsetzung im operativen Geschäft Drama habt, schaut mal, ob ihr irgendwo eine Checkliste gebrauchen könnt. Dass irgendwo Adressen, Daten, Spezifikationen für die Bestellung, irgendwelche Datensätze, dass sie früher erfasst werden. Und wir haben ein Unternehmen, mit dem wir lange Zeit zusammengearbeitet. Das ist die Firma Nonplusultra. Das ist eine ziemlich geile Geschichte. Die haben gerade einen Exit gemacht. Und das Coole bei denen ist, die haben einen PE verkauft. Darf das erzählen, weil es öffentlich ist. Und der PE hat eine überproportionale Bewertung an die gezahlt, nämlich 50% höher als der Branchendurchschnitt, weil sie gesagt haben, wir haben selten einen Laden gesehen, der so geil aufgestellt ist. Warum? Weil sie einfach diese ganzen Prinzipien, People, Strategies, Execution und Cash, gut implementiert haben. Und letztendlich mit dem ganzen Framework kriegst du als Unternehmer dein Leben zurück, weil dein Laden einfach leichter funktioniert. Weil wir wie im Führung oder wie sagen wir im Fußball alle die gleichen Spielzüge drauf haben und ich muss nicht jedes Mal das Rad neu erfinden. Und das ist so ein kleiner Anekdote zum Thema Execution, weil die eben besonders beeindruckt haben bei Nonplusultra, weil die Execution so geil funktionierte.
Spannend. Letztes Thema, Cash.
Bei Cash ist die Frage, habt ihr genügend Liquidität, um euer Wachstum zu befeuern, aber vor allem aus der Innenfinanzierung? Die Innenfinanzierung ist sozusagen das Umlaufvermögen. Und Cash ist so eins der Themen, die oft hinten runterfallen, weil wir glauben, dass wir die einzige Liquiditätsquelle bei den Kunden oder bei Investoren sehen. Und Cash ist ganz eng, aber auch mit Execution verbunden, weil wenn ich einen Prozess habe, der super gestreamlined ist, kostet mich das Unternehmen weniger Liquidität. Und ich kann viel besser wachsen mit den Mitteln, die ich habe. Und günstig ist, sich vor Augen zu führen, dass jedes Mal, wenn ich vielleicht irgendeine Tätigkeit auf morgen verschiebe, ich komme heute nicht mehr dazu, die ganzen Pakete fertig zu machen, ich mache die morgen, dann ist es für mich als Kollege vielleicht einfach nur ein Verschieben von etwas auf morgen, aber aus einer betriebswirtschaftlichen Perspektive kostet mich das einen Tag Umlaufvermögen. Und wenn sich das dann summiert, kann es ruckzuck sein, dass ich 20, 50, 100.000 mehr Kreditlinie brauche, die irgendwo herkommen muss, die ich eigentlich in der Firma drin habe. Und der gesamte Bereich Cash geht darum, wie kann ich meine Prozesse schneller, effektiver, gestreamliner aufsetzen, so dass ich weniger Working Capital auf Englisch brauche.
Und wahrscheinlich auch, welche Themen müssen immer priorisiert werden, oder? Das Beispiel, was du jetzt genannt hast, man kommt ja immer dazu, dass man irgendwelche Themen mal auf morgen verschieben muss. Aber welche können nicht verschoben werden?
Richtig, absolut, genau. Richtig.
Sehr spannend. Ich muss sagen, ich habe richtig viel heute auch für mich mitgenommen. Das ist ein Podcast, wo ich jetzt erstmal, glaube ich, zu Platt und Stift greife und die mal schnell runterschreibe oder in meinen Laptop-Tipp, muss man auch ehrlich sagen. Weil da, glaube ich, viele Punkte dabei waren. Ich glaube, das ist auch immer irgendwie das Wichtige. Und ich denke mir das so oft, wenn man irgendwie ein Buch liest oder einen Podcast darüber hört oder was auch immer. Es klingt immer alles ganz schlau. Der Kopf fängt richtig an zu rattern, vor allem über das eigene Unternehmen. Und dann kommt irgendwas und dann denkt man, dann hat man wir vergessen. Und eigentlich waren da gute Tipps dabei. Deswegen vielleicht auch an jeden, der hier zugehört hat und so viel mitgenommen hat wie ich, vielleicht kurz den Tipp, kurz 5 Minuten innezuhalten und die Sachen irgendwie für sich mal runterzuschreiben, weil in 3 Tagen hat man sie dann irgendwie wieder vergessen, verdrängt. Andere Themen kamen mit Prio. Aber absolut. Es hat mich mega gefreut, dass du heute hier warst und dass wir mal persönlich sprechen können über die Themen, über die wir schon so viel und so lange gelesen haben. Und für alle, die jetzt sagen, okay, ich bin genau in der Phase, die können sich wahrscheinlich bei euch auf LinkedIn melden, auf der Webseite melden. Ich habe gesehen, auf eurer Webseite ist auch sehr gut beschrieben, welche unterschiedlichen Produkte ihr alle habt.
Wir sind auch nahbar. Für mich ist es wichtig, viele Leute können mich auch direkt kontaktieren. Ich bin durchaus präsent, auch was Nachrichten angeht. Wir haben die Bücher und für alle Beteiligten, die den Podcast sehen für euch, haben wir auch einen Code aufgebaut, SNOX20. Werden wir bestimmt bei euch noch verlinken unten drunter. Und ich glaube, versucht einfach mal Kontakt mit uns aufzunehmen. Auch jeder, der Fragen hat, ich bin nahbar, ich habe Freude daran. Ich bin passioniert, jeden Unternehmer voranzubringen, weil das sozusagen dazu führt, dass wir Europa zum besseren Platz machen.
Sehr schön, das ist doch ein sehr schönes Schlusswort. Vielen Dank, dass du heute da warst.
Danke dir.
Und ich bin mir sicher, dass wir uns noch mal hören.
Super.